Hallo und herzlich willkommen bei Starke Trennungskinder, dem Podcast für getrennt lebende Eltern. Dieser Podcast begleitet dich in allen Phasen deiner Trennung, von der unausgesprochenen bis hin zur Patchwork-Familie. Hier geht es um Gefühle, Verantwortung und darum, wie du deine Trennung bewusst gestalten kannst. Immer mit dem Blick auf euer gemeinsames Kind. Dieser Podcast ist für alle Eltern, deren Kinder später einmal sagen sollen: Ich hatte eine schöne Kindheit, trotz der Trennung meiner Eltern. Schön, dass du da bist und schön, dass du zuhörst. Vielleicht kennst du diese Situation. Es ist Wechseltag, die Klamotten sind eingepackt, die Schuhe stehen schon an der Tür. Irgendwie ist morgens sowieso Hektik und euer Kind ist eigentlich schon fast auf dem Weg zum Bus oder eben zur Schule. Und plötzlich fällt dir ein, ach du Scheiße, wer geht denn nächste Woche zum Elternabend? Und dann rufst du eurem Kind noch schnell hinterher, hier, sag mal dem Papa, dass am Montag Elternabend ist. Und euer Kind ruft vielleicht noch, ja, mach ich, und rennt weiter. Naja, und erstmal wirkt diese Situation total harmlos. Und wenn wir ehrlich sind, machen das wahrscheinlich fast alle getrennten Eltern irgendwann mal. Aber genau solche kleinen Situationen, die schauen wir uns heute mal an. Denn wir haben heute das Thema Loyalitätskonflikte. Und die entstehen oft gar nicht erst in riesigen Streitereien zwischen den Eltern oder in eskalierten Konflikten, sondern eben mitten in diesen Alltagsmomenten. In diesen ganz kleinen Momenten, in denen Kinder plötzlich zwischen zwei Erwachsenen stehen und Dinge entscheiden müssen.
Und das Spannende daran ist ja, dass Kinder viel mehr wahrnehmen, wie wir ja wissen, weil Kinder oft dieses Zwischenmenschliche viel intensiver fühlen wie wir. Und das ist uns Erwachsenen oft überhaupt nicht ganz klar. Für uns war es eine organisatorische Info, sag mal dem Papa. Aber für ein Kind kann daraus ein ganz anderes, unbewusstes Gefühl entstehen, wie zum Beispiel, ich bin verantwortlich für die Information, ich bin verantwortlich, dass es klappt. Ich darf das auf gar keinen Fall vergessen und ich muss auch aufpassen, dass alles funktioniert. Und manche Kinder beginnen dann auch automatisch zu vermitteln, zu übersetzen oder emotional auszugleichen, auch wenn wir sie nicht darum bitten. Und sie denken, dass es so sein soll. Und im Grunde sind wir uns dessen gar nicht so oft bewusst, denn Kinder sind wahnsinnig loyal. Und genau darüber sprechen wir heute. Was Loyalitätskonflikte überhaupt sind, wie wahnsinnig schnell sie entstehen können und wie Kinder sich darin überhaupt verhalten und vor allem, wie wir Kinder da auch wieder herausholen können und gar nicht mehr hineinbringen.
Widmen wir uns als allererstes der Frage, was ist denn überhaupt ein Loyalitätskonflikt? Fakt ist, Kinder lieben beide Eltern und das bedingungslos. Und das ist ja das Schöne, sagt das ganz oft, was wir als Erwachsene nicht mehr so richtig können. Und sie bestehen zu 50% aus Mama und zu 50% aus Papa. Ein Kind, euer Kind will seinen Eltern euch gegenüber immer loyal sein, egal wie schwierig die Trennung ist. Und Loyalitätskonflikte entstehen, wenn Kinder das Gefühl bekommen, sich entscheiden zu müssen. Also Partei ergreifen zu müssen, jemanden schützen zu müssen, niemanden verletzen zu dürfen. Und das Wichtige und Besondere dabei ist, dass es eben niemand direkt aussprechen muss. Kinder spüren das, sie spüren das an der Haltung. Und deswegen sage ich immer, eignet euch eine Haltung an, die sagt, ich bin okay, du bist okay. Ich bin die perfekte Mama für das Kind und du bist der perfekte Papa für das Kind. Ja, weil Kinder eben alles spüren.
Und genauso ist es, dass wir uns dieser Haltung annehmen, denn Kinder lesen die Atmosphäre. Sie lesen unsere Haltung, sie lesen unsere Energie und sie lesen auch unser Unterschwelliges. Das mag ein Tonfall sein, das mögen Blicke sein, vor allem Spannungen. Und wir kennen das auch, wenn wir in den Raum betreten, ohne vorher in diesem Raum gewesen zu sein. Und es war ein Konflikt. Wir merken, da ist dicke Luft. Und bei Kindern ist es oft viel ausgeprägter. Die nehmen diese Schwingungen viel schneller wahr. Ebenfalls auch Schweigen. Darüber haben wir auch in vorhergegangenen Podcast-Folgen schon gesprochen, was Schweigen für einen Preis bedeuten kann. Und viele Kinder denken dann, wenn ich Papa lieb habe, dann verletze ich vielleicht die Mama. Oder darf ich überhaupt erzählen, dass es bei der Mama schön war? Weil wenn ich beim Papa das und das bekommen habe oder wir das und das gemacht haben, enttäusche ich dann vielleicht gerade die Mama. Und das ist ein enormer Stress fürs Nervensystem, weil ein Kind verlernt zu genießen in den bestimmten Momenten aus Angst, es der anderen Bezugsperson tatsächlich nicht recht machen zu können.
Um ganz kurz, Katja, um da einzuhaken, warum ist das so? Weil Kinder natürlich maximal abhängig sind von ihren Eltern. Ja, also die können, ich habe immer dieses Bild, die können nicht diesen kleinen Rucksack packen und sagen, ey, ich fühle mich hier unwohl, klärt mal das Zeug miteinander. Wenn es geklärt ist, komme ich wieder, ja. Ich gehe aber erstmal zu irgendeiner anderen Familie, die das vielleicht besser drauf haben. Das können Kinder nicht machen. Und deswegen, ich hatte das heute erst im Gespräch, sind Kinder Anpassungskünstler, wobei das Wort Künstler gar nicht richtig ist, ne, sondern eher in dem Moment auch Überlebenskünstler. Das muss man ganz klar so sagen. Und deswegen ist das so wichtig, dass ihr da einen guten Blick drauf habt als Eltern, ne? Und wir kommen mal dahin, wie so kleine Loyalitätskonflikte im Alltag aussehen können, nämlich wenn ihr zum Beispiel die Kinder als Boten nutzt. Sowas wie wir eingangs gesagt haben, hey, sag mal Mama, sag mal Papa, so organisatorische Dinge wie Elternabend, Sportsachen, Arzttermine, Abholzeiten. Dazu muss man sagen, wir müssen hier natürlich auch das Alter der Kinder bedenken, ja? Also natürlich gehe ich mit einem 5-, 6-, 7-, 8-jährigen Kind anders um, als wenn es ein jugendliches Kind ist, was sowieso langsam aus meinem Angelegenheitskreis herausgeht und sich selber gut um die eigenen Sportsachen und auch die Arzttermine kümmern sollte. Aber alles, was auf der Elternebene liegt, da auch wirklich hinzuschauen, warum möchte ich gerade mit dem anderen nicht sprechen? Warum nutze ich den Weg über mein Kind? Weil wenn man mal ehrlich ist, ne, wir haben Handys, wir haben WhatsApp, wir haben E-Mail, also wir leben in einer Zeit, wo es noch nie so möglich war, so kurzweilig oder so kurzfristig oder, ich komme gar nicht aufs richtige Wort, also so diese Sachen so schnell an jemanden anderen zu verteilen, ja. Also wir müssen nicht mehr in irgendeine Telefonzelle gehen, um nochmal 20 Cent einzuwerfen, sondern wir können das wirklich sofort tun, ne. Das muss euer Kind nicht tragen und sollte es auch nicht. Und höchstwahrscheinlich würde man es in der Beziehung auch nicht machen. Da haben Katja und ich am Anfang jetzt vor dem Podcast so ein bisschen drüber gesprochen. Würde man das machen? Also der Papa sitzt jetzt im Wohnzimmer, die Mama in der Küche und da ruft ja auch niemand durchs Haus, sag mal der Mama Bescheid, sondern das regeln ja auch meistens dann die Erwachsenen untereinander. Außer es geht um so banale Sachen wie, ey, sag mal der Mama Bescheid, es gibt Essen, ja. Aber ja, darum geht's, ne? Also wirklich diese Kleinigkeiten zu erfassen und zu sagen, was gehört zu mir und was gehört wirklich zu meinem Kind. Und wenn ich meinem Kind etwas mitgebe, ihn als Boten, ich benutze jetzt mal das Wort nutze, dann mich wirklich, wenn mir das passiert, zu hinterfragen, hey, warum habe ich das jetzt gerade gemacht? Was ist das gerade in mir?
Mhm. Ja, und du sagst, was ganz wichtig ist, die Form dieses Botensein, ja. Wenn ich ein Bote bin, dann übernehme ich ja auch Verantwortung, ja. Und ein Kind darf für sich selber in gewisser Art und Weise, wie du sagtest, zu seiner, je nach Alter, auch Verantwortung für sich selber übernehmen. Aber nie Verantwortung dafür, was in unserem Eltern- und Familienkonstrukt entsteht und wie es gehalten wird. Das ist immer die Elternverantwortung, ob getrennt oder noch zusammenlebend. Und Kinder wollen alles richtig machen. Sie wollen uns gefallen. Sie wollen von uns geliebt werden. Und dadurch, das sagtest du eben auch, entwickeln sie bestimmte Strategien und Muster, dass sie beiden gerecht werden. Und ein Kind, wissen wir, geht immer zum Schwächeren. Ja, um da Position zu ergreifen. Kinder haben Angst, jemanden zu enttäuschen. Kinder haben Angst, Ärger zu bekommen. Und sie sind in einem Zustand, in dem das Nervensystem wirklich sehr, sehr angespannt ist, was wir auch wieder körperlich an den Kindern sehen können. Denn sie reagieren dann oft in ihrem Verhalten angepasst oder vielleicht sogar kontrollierend oder auch extrem verantwortlich. Und vielleicht fühlst du dich dabei auch so ein bisschen ertappt als Zuhörerin, weil du selber so eigene Prägungen und Muster in dir trägst. Und das kommt ganz bestimmt auch von einer bestimmten Art Überlebensmuster, Überlebenskultur für dich, die du als Kind entwickelt hast. Und das ist das Spannende, dass wir lernen, Kinder bewusst da wieder rauszunehmen. Wenn uns das mal passiert, können wir es immer wieder revidieren. Wir können uns dessen bewusst sein und sagen, okay, stopp, nee, ich kläre das selber mit der Mama oder ich kläre das selber mit dem Papa.
Ja, und dazu kommen wir dann auch noch, ne? Also wir Kinder, wenn wir merken, oh, das ist mir jetzt passiert, wie wir Kinder da auch relativ leicht wieder rausholen. Ich sage immer, der stete Tropfen höhlt den Stein. Das bedeutet, wenn dir das jetzt 1, 2, 3 Mal passiert, vielleicht gerade am Anfang der Trennung, was auch irgendwie menschlich ist, ja, also Katja und ich, uns ist immer ganz wichtig, wir wollen hier natürlich keine, wie sagen wir immer so, dass wir nach einer Trennung auf so einer Blumenwiese umherspringen und alles ist fein, sondern das ist halt am Anfang
ein Komposthaufen.
Ja, es ist ein Komposthaufen und in dem wühlt man dann manchmal eben rum und es ist nicht immer rosig, ja, da riecht es nicht immer gut und deswegen klären wir hier bestmöglich auf, so. Und wir kommen also zum nächsten, was zu Loyalitätskonflikten führen kann, sind natürlich negative Kommentare über den zweiten Elternteil. Also so ganz kleine Spitzen, ja. Manchmal fährt einem das so aus dem Mund, so, das ist doch wieder typisch dein Vater, ja. Oder deine Mutter interessiert sich ja da sowieso nicht, ne. Also immer wenn du merkst, boah, das hat jetzt ganz viel mit mir zu tun. Das ist auf Elternebene, hat es hier gar keinen Platz eigentlich, ja. Auch Augenrollen. Und ganz vorsichtig vor Sarkasmus und Ironie. Kinder verstehen Sarkasmus und Ironie erst ab einem Alter von 10 Jahren. Vorher verstehen die das nicht. Und ganz viele Erwachsene neigen aber dazu, schon jüngeren Kindern mit Sarkasmus und Ironie zu begegnen. Und Kinder können das überhaupt nicht einordnen. Die nehmen diese Worte für bare Münze. Ja, die können noch nicht diesen Shift machen von, ach, das war jetzt irgendwie witzig gemeint, ja, in Anführungsstrichen. Und deswegen denken eben Eltern oft, ach, das war doch gar nicht so schlimm oder so. Na, für Kinder ist das aber schon. Das hat die Katja vorhin schon mal gesagt.
Mhm. Ja, weil wir ja auch dadurch die Haltung spiegeln. Ja, wenn ich sage, oh, typisch der Vater oder die Augenrollen, habe ich ja, wie wir eingangs erzählt haben, schon die Haltung, oh, es war ja wieder typisch. Ja? Also ich rede ihn oder sie unbewusst schon schlecht aufgrund meines eigenen Grolls. Ja, und ja. Was Kinder dann hören, wenn wir sarkastisch sind oder ironisch sind oder mit den Augen rollen, irgendwas in mir ist falsch oder ich habe vielleicht auch was falsch gemacht und fangen an, wie erzählt, zum Schwächeren zu gehen. Also wirklich dieses Elternteil, das man unbewusst oder bewusst angreift, auch zu verteidigen. Und entweder hast du ein Kind, das vielleicht auch sagt, hör auf, die Mama schlecht zu reden oder den Papa schlecht zu reden, weil sie spüren es sofort. Ja, vor allem sehr sensible oder gefühlsstarke Kinder. Und fangen an zu verteidigen und kann, oder du hast ein Kind, das sich dann eher zurückzieht und zurücknimmt. Ja, auch das kann sein. Und manchmal ist es auch ein Wechselspiel. Und wenn du ein Kind hast, das dir klar aufzeigt, hey, hier kannst du niemanden schlecht machen bei mir, und dann darf das auch ein Geschenk an dich sein, um dich selber nochmal zu reflektieren.
Mhm. Ja. Und Katja, du sagst was Richtiges, und da will ich nochmal reinpieksen wie in so ein Wespennest, weil das mir so wichtig ist. Kinder denken, wir haben ja eingangs gesagt, 50% Papa, 50% Mama. Und in dem Moment, in dem ich den anderen Elternteil quasi angreife oder schlecht mache, mache ich einen Teil von meinem Kind auch schlecht. Das heißt, dein Kind wertet sich in dem Moment selbst ab. Es kann gar nicht anders. Und ich würde sogar so weit gehen, wenn das ständig wiederholt wird, dass es sich auch abspalten muss. Also es muss diesen Teil in sich wie abspalten. Und das ist das Schrecklichste und Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Ja, deswegen ist mir das hier nochmal ganz wichtig, an der Stelle das zu sagen, weil wenn wir, vielleicht kann man das bildhaft auch machen, ne? Vielleicht können wir es mit Tieren gerade machen. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt ein Hund als Kind. Ich hoffe, das macht's. Es wird dann vielleicht noch Hund, während ich erzähle. Und in mir als Hund sozusagen ist noch ein Schaf mit beteiligt und noch eine Kuh, so. Und das Schaf ist meine Mama und Kuh ist der Papa. Und diese Teile, die sind unverrückbar in mir. Ich bin ein Teil davon, ja. Ich definiere mich auch ein Stück weit darüber. Es ist ein Teil meiner Identität. Und auf einmal kommt jemand und sagt, aber die Kuh, das Schaf ist schlecht. Und das Kind kann nicht auf einmal Schaf oder Kuh wegtun, sondern es ist es denkt sich dann, ach du Scheiße, ja, da, also ist ein Teil von mir schlecht. Ja, weil es kann doch nicht adaptieren. Kinder setzen ja ihre Eltern auf ein Podest, bis die so 9 oder 10 Jahre alt sind und werden immer wieder zurück. Sie werden nicht sagen, ah, mein Elternteil hat was falsch gemacht, sondern nein, ich habe was falsch gemacht. Ich bin schuld. Das ist so dieses kindliche Denken und das steckt dahinter, auch wenn Katja sagt, zum schwächeren Elternteil bedeutet das immer, Kinder spüren sehr eindeutig, wie es den Eltern geht und haben dann eher die Tendenz, eben zu helfen, wenn jetzt zum Beispiel ein Abschiedsszenario ist und sie spüren, wie unser Szenario am Anfang mit in die Schule zu gehen und sie und die Mama oder der Papa verwendet wurde wie, oh Gott, ich werde dich aber jetzt ganz schön vermissen, die ganze Woche bist du nicht da. Dann fühlt sich dieses Kind automatisch verantwortlich. Auch wenn es vielleicht das erstmal nicht sagt oder nicht zeigt und zur Schule geht. Aber du musst dir vorstellen, es kann passieren, dass das Kind die ganze Woche mit diesem Satz umherläuft und sich denkt, ach du Schande, hoffentlich geht's Mama oder Papa gut. Deswegen ist das wirklich wichtig.
Na, das ist auch der Punkt. Das ist der Punkt, ich mache mein Kind dafür verantwortlich, wie es mir geht. Und das wissen wir alle, das ist maximal falsch. Ich bin selber dafür verantwortlich. Ja, und alles strebt zum Mittelwert. Das heißt, wenn ich dem Kind so einen Satz sage, wie ich werde dich sehr vermissen, merkt das Kind sofort meinen Mangelzustand und möchte ausgleichen. Möchte ausgleichen und dann nimmt es automatisch Verantwortung und übernimmt jetzt vielleicht, wenn ich als Mama spreche, die Position des Partners, obwohl es die Position des Kindes verdient hat und genau da auch hingehört. Und es ist sehr heiß. Es ist ein sehr heißes Eisen, weil es super, super schwer ist, die Kinder da rauszunehmen. Ich könnte aber stattdessen sagen, es war so schön mit dir. Ich wünsche dir jetzt eine ganz tolle Woche und freue mich, wenn du wiederkommst. So kann ich das Kind freigeben und ich kann trotzdem mitteilen, wie groß meine Freude ist. So bin ich in der Fülle, weil ich in der Vorfreude bin, anstatt im Mangel, in der Vermissung. Und ich habe automatisch für mich selber als Elternteil eine ganz andere Haltung durch meine Worte. Das passiert automatisch und da sind wir wieder beim Körper. Mein Körper spricht dann auch viel aufrechter. Ich kann ja auch viel freier sein. Ich kann auch diese Woche oder diese Tage, wo die Kinder beim anderen Elternteil sind, vielleicht sogar für mich gestalten. Vielleicht sogar mal mehr arbeiten oder einer Leidenschaft nachgehen. Und Susanne, das Beispiel, was du gebracht hast mit ich bin die drei Tiere und ein Tier spalte ich dann irgendwie ab, kann man vielleicht auch vergleichen mit ein Kind hat 2 Kuscheltiere, die es wahnsinnig liebt. Und Kinder fühlen ja auch mit so Kuscheltieren mit. Wenn ich das eine in das Bett lege ohne Zudecke und das andere mit Zudecke, dann ist dieses Kind dann ist das Kuscheltier ohne Zudecke doch total traurig. Nein, ich muss beide. Und wir kennen doch die Situation, wenn die Kinder am Abend noch eine halbe Stunde brauchen, bis alle Kuscheltierchen genau gleichberechtigt im Sinne der Kinder im Bett liegen. Vielleicht ist das nochmal die letzte Abrundung für dein Bild zu sehen. Pass auf, wir sind gleichwertig. Alles andere sind deine eigenen Verletzungen. Und ich kann für mich sprechen und der andere Elternteil für sich sprechen. Und im Idealfall sprechen wir beide, was die Kinder angeht, die gleiche Sprache. Und ansonsten wir uns Multikulti in allen Sprachen bewegen. Und wenn Kinder das spüren, das ist die Essenz. Das ist die Essenz, dann bringe ich das Kind in keine Verantwortung, dann muss ich dem Kind auch nicht sagen, nur du verstehst mich, also dann bin ich bei mir in der Fülle.
Mhm. Ja, das, ich finde das Bild total schön, das hat das nochmal richtig abgerundet, das finde ich toll. Genau, und wir haben es, glaube ich, jetzt auch schon gesagt, ne? Also wir noch mal so ein Punkt eben, was Kinder noch in den Loyalitätskonflikt bringt, ist, Kinder emotional zu Verbündeten zu machen. Ja, also Mensch, du bist der Einzige, der mich versteht. Zum Glück habe ich dich. Ohne dich würde ich das nicht schaffen. So, also das klingt, wenn ich das so ausspreche, klingt das für mich schon so, oh Gott, wie krass, ja. Also das ist so ein richtiges Innehalten, aber ja,
und ich kann keine Luft.
Ja, das auch. Und ich kann aber gleichzeitig verstehen, dass Eltern, die in so einer Ausnahmesituation Trennung sind, vielleicht auch nach jedem Strohhalm eben so greifen, ne? Und da eben tatsächlich innezuhalten, zu sagen, Moment, so. Und da sind wir schon bei einem richtig guten Thema, Katja, das haben wir extra mit reingebracht, nämlich Was oft Eltern dann eben nicht bemerken, ist, das Kind rutscht Stück für Stück in eine Rolle hinein, die eben ein Erwachsener tragen müsste. Ja? Und dafür gibt es den Begriff Parentifizierung. Und das bedeutet ganz einfach, dass Kinder innerlich viel zu schnell erwachsen werden. Und das passiert bei ganz vielen und das passiert fast schon unmerklich und eigentlich fast schon logisch, weil wenn ein Erwachsener aus dieser, sage ich mal, Gruppe herausgeht, ja, nach dem Auszug, dann ist da erstmal eine Lücke. Und diese Lücke muss erstmal wieder durch einen anderen Erwachsenen gefüllt werden. Oder im schlimmsten Fall muss ich erstmal zwei Rollen ausüben. Und ganz oft ist es aber so nach einer Trennung, ich weiß nicht, wo hinten und vorne ist. Das heißt, manchmal, wir arbeiten ja beide mit dem Gruppendynamikmodell, schlüpfe ich dann auch in die Herde, sprich zu meinen Kindern. Und dann kommt ein Kind und wird sich die Rolle als Erwachsener sozusagen nehmen, ja, und die Mama stabilisieren, zwischen den Eltern zu vermitteln, auf Geschwister aufzupassen, die eigenen Gefühle zurückzuhalten, stark sein zu müssen und so weiter und so fort. Das gehört alles mit dazu. Passt also auf, wenn ihr sagt, oh, mein Kind, das hat gar nicht wegen der Trennung reagiert. Da ist alles tutti paletti. Oder mein Kind ist jetzt der Mann im Haus oder meine beste Freundin oder irgendwie sowas. Das sind schon richtige, heftige Alarmsignale, die es zu beachten gilt.
Ja, auf der anderen Seite darf ich einhaken, weil ich schon auch feststelle, dass ich aufgrund der Trennung bei meinen Kindern ihnen schon auch ein Stück weit Verantwortung, allerdings nicht für mich, sondern für Dinge im Haushalt gebe. Also die Dynamik an sich, ich sorge für mich emotional und gleichzeitig dürfen die Kinder aber auch mehrere Dinge übernehmen, ja, denn wir sind jetzt nicht mehr zu zweit, die das wuppen, sondern ich bin allein und da darf ich den Kindern in meiner Welt auch ein Stück weit Verantwortung geben, ob sie die Wäsche zusammenlegen, ob sie vielleicht den Rasen mähen, ob sie irgendwie was vorbereiten, Spülmaschine, bla bla bla. Deswegen, da kommen Kinder, glaube ich, doch nochmal schneller in ein Verantwortungsgefühl, was die Mithilfe angeht. Und das ist wichtig zu unterscheiden, solange sie nicht verantwortlich für meinen Zustand sind, für mein Befinden. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Weil dann kann das Kind trotzdem Kind sein mit bestimmten Aufgaben. Und bei vielen Eltern, die auch noch zusammenleben, dürfen das Kinder ja auch schon, die bestimmte Aufgaben haben. Aber das gilt wichtig zu trennen. Ja. Und ich kann, als wir unseren Leitfaden durchgegangen sind für die Folge, habe ich mich total ertappt gefühlt, weil zu mir hat jemand gesagt, und das ist der Satz, der jetzt auch kommt, und ich greife dir kurz vor, ganz oft zu meiner Mama haben Menschen gesagt, die ist aber ganz schön weit für ihr Alter, also die ist emotional schon ganz schön reif, ja, ich als Trennungskind, doppeltes Trennungskind, und ich habe mich da eigentlich immer sehr stolz gefühlt, dachte mir, ja, ich bin einfach sehr weit, aber im Grunde, wenn ich es im Nachhinein betrachte, war das wie so ein dunkler Ring um mich herum, ja, der mich so ein bisschen in meiner Freiheit eingeschränkt hat, der mich jetzt, ich würde sagen, nicht sehr stark belastet hat, aber ich kenne es auch nur so. Aber es war schon so ein wie so ein Hula-Hoop-Reifen um mich herum.
Ah ja, der nicht runterfallen durfte, ja.
Also genau, der war
immer in Bewegung bleiben musste, damit die Familie letzten Endes stabil bleibt, oder?
Nee, der musste nicht in Bewegung bleiben, der war einfach gesetzt für ein Stück weit, ich habe selber Verantwortung über mich, ich habe ein Stück weit Verantwortung für meinen Bruder, und dieser Reifen, der sollte schon bestehen bleiben. Ja, also den habe ich, den habe ich ja auch. Ja, den halte ich auch fest. Und so langsam lasse ich ihn los, weil ich das alles erkannt habe. Aber diese Mischung aus, ich bin stolz, weil ich bin schon ganz schön reif für mein Alter oder weit für mein Alter emotional, und der anderen Verantwortung oder diesem Wissen, wollte ich das denn? Ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit, ohne das zu werten, dass das jetzt schlecht oder gut war. Es war in dieser Situation mit Sicherheit mein Weg, ja, oder unser Weg. Ja. Und gleichzeitig hat es mich bestimmt auch ein Stück weit eingeschränkt, weil es war ja keine freie Sicht nach vorne oder begrenzt.
Ja, und da kommen wir jetzt, vielleicht können wir ganz gut diesen Bogen schlagen, nämlich dazu, dass häufig diese Kinder eben den Zugang zu den eigenen Bedürfnissen verlieren können, wenn sie sich zu sehr um alle anderen kümmern, ne? Wenn sie zu sehr funktionieren, vielleicht auch die Stimmung eben im Raum scannen, wie ist die Mama heute drauf, wie geht's dem Papa heute? Und ich kann mir richtig vorstellen, dass so ein Kind sich dann manchmal gar nicht richtig fallen lassen kann, ja, in das eigentliche Kindsein und dann vielleicht auch Schuldgefühle entstehen, ja, Schwierigkeiten zu haben, Grenzen zu setzen. Du kannst ja jetzt mal schauen, Katja, ob du dich da so ein bisschen wiederfindest oder zumindest von früher, die frühere Katja wiederfindet, dieses People-Pleasing, ja, diese Überverantwortung, die Angst vor Konflikten, all das kann eben daraus entstehen, wenn diese Parentifizierung stattgefunden hat. Und da kommt es natürlich immer darauf an, wie gesagt, der stete Tropfen höhlt den Stein. Es ist nicht, aber ne, wenn das ein paar Wochen oder vielleicht auch einen Monat so geht und wir das Kind dann wieder herauslösen, wenn die Ausnahmesituation vorbei ist, wenn sich's wieder ein bisschen gesetzt hat, wenn das allerdings Jahre anhält und wenn wir da auch an Konflikte denken, die Eltern miteinander haben, wo das Kind als verlängerter Arm mit auf diesem Kriegsfeld steht, dann ist das einfach heftig und das sind die Auswirkungen, die wir hier gerade euch erzählt haben, ja, und das möchte doch niemand für das gemeinsame Kind.
Und im Umkehrschluss kann man aber auch sagen, wenn du sagst, ob ich mich da jetzt wiedererkenne, um was Persönliches noch zu teilen, diese Angst vor Konflikten, bei mir ging das dann genau in das Gegenteil. Also weder People-Pleasing noch Überverantwortung. Ich war dann genau in der Rebellion. Also ich wollte diesen Hula-Hoop dann maximal sprengen und bin ganz viel in die Rebellion. Ja, also ich bin dann auch nicht nach Hause gekommen, wenn wir ausgemacht hatten. Also ich habe ehrlich gesagt dann so die Grenzen erzwungen, ja, um mich selber dann vielleicht ein Stück weit auch zu spüren. Also wenn man meine Mama fragen würde, wie meine Pubertät war, dann
laden wir mal in unseren Podcast ein.
Ich weiß nicht, ob ich das will.
Das klingt ja fast so, als hättest du erst alles für die Verbindung getan und dann hast du irgendwann, bist du ausgebrochen und hast dann alles dafür getan, um deine Autonomie letzten Endes, ja, deine Selbstwirksamkeit zurückzuerlangen.
Absolut, weil ich wusste, und das hat meine Mama geschafft und das wünsche ich auch wirklich ganz vielen Elternteilen, trotz dieser ganzen Situationen, die wir ja hatten, dass wir ein ganz enges Band haben, weil ich wusste, es ist total wurscht, was ich mache. Gut, da kriege ich vielleicht mal eine Standpauke oder einen Anschiss, aber ich wusste, die geht ja von mir nicht weg. Ja, die ist ja, ja, die schimpft mich dann mal, ich kriege eine Konsequenz, vielleicht mal eine größere Konsequenz, aber ich war mir immer sicher, zu 1000%. Bis zum heutigen Tage und wahrscheinlich bis zum Rest meines Lebens, dass meine Mutter immer an meiner Seite ist, komme, was wolle. Mhm. Deswegen konnte ich vielleicht auch in die Rebellion gehen. Ja, also trotz der Umstände, um das Ganze vielleicht nochmal von einem positiven und schönen Aspekt zu sehen, war sie immer da und ich konnte in diese Rebellion gehen, was ja letztendlich total schön ist. Für sie dann damals nicht, aber jetzt, wenn sie dann die Folge hört, vielleicht dann doch.
Reicht sie ihr mal weiter.
Ja, genau. Also diese Sicherheit, wenn wir es schaffen, unseren Kindern, wenn jeder Elternteil es schafft, wirklich jeder Elternteil, das wäre natürlich wunderschön, Kindern eine gewisse Art von Sicherheit zu vermitteln. Auch wenn wir es manchmal, wie du vorher sagtest, Susanne, mal, es macht eben, der Tropfen höhlt den Stein.
Ja.
Und es trotzdem immer wieder schaffen, ihnen zu signalisieren, ich bin da. Und wir sind alle gut so, wie wir sind und gut genug, dann haben wir dieses unsichtbare, richtig dicke Band immer in uns. Und dann haben wir eine gute Bindung geschaffen.
Ja, ja. Und um nochmal ein Beispiel hier anzubringen, jetzt sind wir gerade in so einem positiven Flow, aber was jetzt noch kommt, finde ich noch sehr wichtig, was das Seil nicht besonders stärkt, ist, wenn du Kinder entscheiden lässt. Sowas wie, wo möchtest du lieber sein? Oder bei wem willst du Weihnachten feiern? Also aber hier auch wieder differenziert zu betrachten. Natürlich kann ich mit einem Jugendlichen am besten dann zu dritt ins Gespräch gehen. Mama, Papa, Jugendlicher. Und nicht diese Frage zu stellen, bei wem willst du lieber Weihnachten feiern? Sondern hey, dieses Jahr würden wir es so gestalten. Was hältst du denn davon? So, also den Jugendlichen quasi mit einzubeziehen und wieder in der Autonomie zu stärken. Das kann ich mit kleineren Kindern nicht. Da bin ich der festen Überzeugung, da ist es wichtig, einen Rahmen zu haben für die Kinder und zu sagen, okay, Weihnachten teilen wir auf, da bist du hier, da bist du da. Und in diesem Rahmen kann man sich ja trotzdem bewegen. Das haben wir ja auch, Katja, in unserer Weihnachtsfolge. Jetzt sind wir gerade Mitte Mai, aber die wird auch wieder spannend werden. Also hör da gerne mal rein, da geht es auch um andere Feste, aber da haben wir uns ja auf Weihnachten spezialisiert, ne? Also auch zu fragen, hey, wo ist es denn schöner? So. Also ganz wichtig, zwei Sätze darfst du dir hier vielleicht mitnehmen als Begleitsätze. Kinder brauchen Beteiligung, aber keine Erwachsenenverantwortung.
Und würdest du das nie empfehlen, dass ein Kind entscheiden darf? Weil rechtlich dürfen Kinder mit 12 Jahren, was ich sehr früh finde, entscheiden, wo sie sein wollen, was deine Tochter letztendlich ja auch gemacht hat. Das ist so Fragen zu stellen, wie wo willst du heute übernachten? Mal angenommen, die Mama ist im Haus geblieben oder der Papa ist im Haus geblieben und das Kind ist gern zu Hause, aber eigentlich will es auch den Papa sehen, will aber lieber zu Hause schlafen. Wie geht da damit um?
Wie gesagt, ab einem bestimmten Alter. Also ich nehme das mal ganz kurz auf, was du gerade gesagt hast mit dem Rechtlichen ab 12. Da will ich jetzt hier also gerade keine Aussage geben, weil ich es gerade nicht kann. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen verstrickter. Also ich glaube, rechtlich ab 12 ist nicht ganz. Also das haut nicht ganz hin. Da müssen wir uns aber noch mal schlau machen tatsächlich. Wie geht man damit um? Je älter die Kinder sind, umso mehr Autonomiebestreben haben die ja. Und ich finde, es kommt immer aufs Kind, auf die familiäre Situation drauf an. Also in welchem Kontext bewege ich mich? Wie sind meine Eltern gemeinsam unterwegs? Also bin ich schon in einem Loyalitätskonflikt? So, also sind meine Eltern fein miteinander? Können die miteinander Dinge absprechen oder eben nicht? Und dann finde ich, kann so eine Frage schon je nach Kind, je nach Situation, je nach Alter schon wie eine Überforderung sein. Also ich würde ja gar keine pauschale Aussage nehmen, sondern wirklich immer zu schauen, wie ist gerade der Kontext? Also wie tritt mein Kind mir auch entgegen? Weißt du, wie ich es meine?
Ich verstehe dich schon. Ich merke nur, dass es in manchen Begleitungen tatsächlich auch eine Herausforderung ist, wenn die Elternteile was Unterschiedliches wollen und dann das Kind entscheiden lassen. Weil dann bin ich mal maximal im Loyalitätskonflikt als Kind. Ja. Und dann stellt man ja auch fest, dass die Kinder ganz unterschiedlich reagieren, wieder hier mit Rückzug, mit körperlichen Symptomen, ja, wie zum Beispiel auch hier Bauchschmerzen, sie wollen nicht in die Schule gehen, sie haben keine Lust mehr rauszugehen, Freunde treffen, nee, also oft auch in sich gekehrt oder sie werden vielleicht sogar wütend oder sie klammern auch an einen Elternteil. Also sie suchen sichtlich Halt, wirklich Halt. Wie du vorher auch gesagt hast, diese stete Anpassung, ja, diesen Konflikt vermeiden. Und da kommt auch wieder der Spruch, den ich so fest im Kopf habe, hinter jedem Verhalten des Kindes steckt eine positive Absicht. Ja, also wenn die Kinder angespannt sind, rebellieren, wütend sind, zurückgezogen sind, nichts mehr reden, keine Sachen mehr erzählen, dann darf ich immer hinterfragen, was ist die positive Absicht dahinter? Um was geht es dem Kind? Was für ein Bedürfnis? Und es ist ganz oft diese Sicherheit und Loyalitätskonflikte nicht zu haben, gibt Sicherheit. Wie du sagst, den Rahmen zu haben, das gibt Sicherheit. Ja, und das auch sensible Kinder. Da darf man nochmal ganz besonders hinschauen und aufpassen.
Ja, vor allem die ruhigen Kinder, die viel in sich hinein fressen, hätte ich jetzt schon fast gesagt, das manchmal ja auch tun, ne? Da auch wirklich zu schauen mit emotionalem Essen und so weiter, dass ich immer den Blick darauf habe, nicht jedes Kind ist gleich extrovertiert oder sagt, wie es dem Kind geht. Oftmals haben Kinder noch gar keine Worte dafür. Also da wirklich eben das eigene Kind zu beobachten und zu schauen. Und letzten Endes, und da kommen wir jetzt schon zu der Herauslösung. Ja, also wie können wir denn Kinder aus Loyalitätskonflikten herauslösen, beziehungsweise gar nicht erst hineinmanövrieren? Das ist einfach die Verantwortung zurückzuholen. Ja, also Sätze auch wie, du musst es nicht regeln. Das ist ein Erwachsenenthema. Auch, und das habe ich ja auch oft in meiner Begleitung, Katja, ein Elternteil macht das schon recht gut. Der zweite Elternteil, ich sag's mal vorsichtig, übt noch. Ja, der ist in so einem Übungsfeld und hat das noch nicht so richtig drauf. Und da neigen dann manche dazu, diesen Elternteil dann so in Schutz zu nehmen. Auch da darf ich sagen, das ist ein Erwachsenenthema, was du hier gerade mit reinbringst. Vergiss das schnell wieder aus deinem Kopf. Ich regel das mit Papa oder mit Mama. Und dann auch darüber zu sprechen und immer wieder zu sagen, das ist nichts für unser Kind. Ich weiß, dass das manchmal sehr schwer ist, aber auch da wieder, der stete Tropfen höhlt den Stein, geh mit dem zweiten Elternteil immer wieder ins Gespräch, wenn dir das auffällt, und entlaste dein Kind. Ja?
Man nennt das auch Manifestation. Wenn ich immer wieder das Gleiche erzähle, kann ich es auch irgendwann mal beim Gegenüber manifestieren.
Ja. Und wenn ich meinem Kind immer wieder sage, das ist ein Erwachsenenthema, es ist ein Erwachsenenthema, hat mein Kind es vielleicht dann auch irgendwann drauf, wenn es das vom zweiten Elternteil hört, dass es sagt, das ist ein Erwachsenenthema. Das geht mich gar nichts an. Also auch da können wir unsere Kinder Gutes mit einem guten Selbstbewusstsein auch ausstatten, dass es durchaus sagen kann, dass es gerade nicht sein Thema ist.
Meine Tochter hat zu mir mal gesagt, als wir uns gestritten haben, also ihr Papa und ich, als wir gestritten haben, sie in ihr Zimmer gegangen und dann kam ich zu ihr und habe gefragt, ob alles in Ordnung ist und dass es mir leid tut, dass sie es mitgekriegt hat. Und dann hat sie gesagt, geh raus, ich will es überhaupt nicht wissen, das müsst ihr schon selber klären, es interessiert mich nicht. Und dann bin ich aus dem Zimmer raus und habe gedacht, okay, das war mal die volle Bratpfanne, aber ich war wahnsinnig stolz auf sie, weil sie automatisch in ihrem Kind geblieben ist. Die ist Teenager, aber die ist in ihrem Kind geblieben und hat mich mal schön in meine Verantwortung gebracht. Ja, und da war ich danach, habe ich gesagt, ich finde es richtig gut, dass du das sagst und du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Und ich danke dir dafür, dass du mich da auch nochmal dran erinnerst.
Ja,
also wir können Kinder so stärken.
Ja, sehr gut. Weil damit hast du automatisch nämlich auch eventuelle Schuldgefühle bei ihr weggenommen, weil vielleicht hat sie sich Gedanken gemacht, hätte ich das jetzt so hart sagen können oder sollen oder wie auch immer, sondern du bist mit ihr dann ins Gespräch gegangen und sie hat da direkt eine positive Resonanz bekommen und ich habe das richtig gemacht, Gott sei Dank, und dann kann sie einfach wieder Kind sein und darum geht's letzten Endes, ja? Auch so Dinge wie, wenn ich Kinder ausfrage nach dem Umgang, also bitte keine Verhöre machen, sondern also nicht, und was hat der Papa gemacht oder so, was habt ihr da gemacht? Also das Kind ist noch gar nicht richtig zur Tür rein und man fragt erst mal aus, sondern hey, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. So erst mal so ein kleines Ritual. Ankommen bei dir selbst, bevor du schon wieder beim anderen bist. Und auch da immer zu überlegen, warum stelle ich diese Frage? Stelle ich die wirklich, weil es mich interessiert? Oder stelle ich dir aus eigenen privaten, persönlichen Gründen? Vielleicht aus einer Verletzung heraus oder so. Und dann ist das dein Thema. Mach das nicht zum Thema deines Kindes. Ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Und ja, klar, den eigenen Schmerz eben nicht übers Kind zu regulieren, ne? Und Kinder sind keine Therapeuten, sie sind keine Partnerersatzpersonen, sie sind keine Vermittler. Und ich würde sogar so weit gehen, Kinder gehören uns halt auch nicht. Kinder sind unsere Besucher und wir haben die große Ehre, diese Besucher, bis sie 18, 19, 20 sind, fürs Leben vorzubereiten. Ja.
So. Susanne, ich möchte da nochmal einhaken, weil es so wichtig ist. Wir wollten zwar zum Ende kommen, aber dieses Partnerersatzthema sehe ich immer wieder, ist ein Riesenthema, dass Kinder wirklich als Partnerersatz genommen werden. Und das fängt schon ein Stück weit an, wenn ich ein Kind habe, das oft in meinem Bett schläft. Aber wenn das Kind dann in seinem Bett schlafen will, aber ich damit nicht klarkomme und immer wieder sage, nee, du schläfst bei mir. Heißes Eisen, das finde ich so, ich kann es kaum ausdrücken, aber ich glaube, ihr wisst auch, was ich meine. Das finde ich super schwierig. Das Kind will autonom sein und ich lasse es da nicht raus. Es ist nicht mein Partner oder meine Partnerin, es ist das Kind. Mein Alleinseinszustand oder das Gefühl der Einsamkeit, das darf ich selber lösen. Da darf ich selber hingucken und auch nochmal reflektieren und sagen, warum habe ich es denn? Das Kind ist das Kind. Wie du sagst, es gehört uns nicht. Es darf da schlafen, es darf da spielen, es darf rausgehen in einem bestimmten Rahmen, aber da darf sich's bewegen. Ja, und wenn ich dann auch nochmal merke, so, boah, hey, das triggert mich ganz schön, oder ich gehe da vielleicht auch, ich merke da auch so eigene Verletzungen, ja.
Da fällt mir eine Situation ein, Katja, die mag ich noch erzählen. Ich glaube, es war in keiner Begleitung, das hat mir mal jemand erzählt, das ist aber so hängen geblieben. Der Sohn musste dann die Mama abends streicheln. Also, tatsächlich der Aufforderung, ne? Es ist ja manchmal, dass Kinder tatsächlich sagen, ach, oder gerade jüngere Kinder, ne, dass sie so deine Haare nochmal kämmen wollen oder irgendwie dich nochmal krabbeln wollen oder so. Aber du merkst den Unterschied, wenn das Kind das für dich macht und nicht aus einer Freiwilligkeit heraus. Und da habe ich dann wirklich gedacht, boah, das ist krass, ne? Also
das ist falsch. Also das ist ganz klar falsch.
Richtig, genau.
Das ist gut, das falsch und ich finde das auch falsch. Ich nehme dem Kind so viel an der Kindheit und wir sagen es eigentlich nie, weil es gibt eigentlich kein richtig und kein falsch. Aber im Zuge des Kindes finde ich das schon als falsch, weil es ist ja eine, mir fehlt ja irgendwie was, mir als Erwachsener. Ja, und vielleicht liegt eine Paarverletzung eben auch vor. Aber diese Paarverletzung, die Partnerverletzung, diese Paarebene, die hat nichts mit meiner Elternrolle zu tun. Ich muss das klappen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und da werde ich sehr energisch, weil ich merke, dass sich das ganz, ganz oft vermischt. Dann wird die eine Verletzung auf alles andere geschoben und so draufgelegt, nur aus der eigenen Emotion und Verletzung heraus. Und das muss aufhören. Da musst du einen Cut, wir merken das ja oft selber nicht und haben hoffentlich irgendjemanden an der Hand, wie Freunde, Coach, Begleitungen, die sagen, ey, schau da bitte nochmal hin, wie kannst du diese Lücke füllen, ohne dein Kind? Weil wir sind Eltern.
Mhm. Ja. Und das ist du sagst was Richtiges, eben genau in dem Punkt, wenn du dich jetzt gerade hier ertappt fühlst, schau, dass du dir mit viel Mitgefühl begegnest, weil die Situation ist, wie sie ist, und gleichzeitig schau, dass du in die Reflexion gehst, und am besten machst du das mit jemandem zusammen, Katja und ich, wir sind da, wir sind die besten Begleiterin, die du dir wünschen kannst, und schauen da sehr gerne auf dein Thema drauf, ja. Und jetzt kommen wir schon zum Ende, Katja, denn es ist tatsächlich eben an der Zeit, ein neues Normal nach der Trennung zu etablieren. Und das versuchen wir ja auch in unserem Podcast. Also weg von Kampf, Schuld und Kinder zwischen den Fronten hin zu Verantwortung, Klarheit, emotionaler Sicherheit und einfach Loyalitätskonflikte schon im Keim zu ersticken, bevor sie überhaupt entstehen. Das wäre natürlich super, super toll. Wenn es dir passiert, dann sei achtsam mit dir und mach es einfach das nächste Mal anders.
Genau, und auch da, der stete Tropfen höhlt den Stein. Ich kann ganz viel auch wieder revidieren und neu vorleben und auch manche Prägungen wieder glätten, so dass dein Kind tatsächlich auch später einmal sagen kann, ich hatte eine schöne Kindheit, trotz der Trennung meiner Eltern. Und so verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war eine neue Folge von Starke Trennungskinder. Schön, dass du dabei warst. Abonniere gerne unseren Podcast und schau in die Shownotes. Dort findest du alle Links und Infos zur Folge. Wenn dir die Episode gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du den Podcast bewertest oder weiterempfiehlst. So können noch mehr Eltern von unseren Impulsen profitieren. Für dich und dafür, dass euer Kind später einmal sagen kann, ich hatte eine schöne Kindheit, trotz der Trennung meiner Eltern. Bis bald! Deine Katja und deine Susanne.